Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie »Wer gibt, gewinnt« leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
Liebe Zuhörer, es ist wieder mal soweit. Eine neue Podcast-Folge heute wieder mal mit einem besonderen Gast. Hört sich das bitte mal an. Er hat im Jahr 2015 gemeinsam mit seinem Vater ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Die digitale Werbetafel für Fahrzeuge. Liebe Zuhörer, mit einem Riesenapplaus möchte ich den Andreas Wittmann aus der Region Heidelberg begrüßen. Der Andreas Wittmann ist noch ein jüngerer Unternehmer, wenn ich das jetzt so anschaue. Und ich finde es super klasse, was er schon erledigt hat bis heute. Mittlerweile hat die Firma 12 Mitarbeiter. Und hört euch das einmal an. Sie haben keinen Mitbewerb. Wie cool ist denn das? Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Gibt's in Andreas einen Riesenapplaus. Lieber super, Andreas, was heißt das? Die digitale Werbetafel. Deine Firma heißt Road Ads Interactive. Erklär es einmal ganz kurz unseren Zuhörern, was machst du genau und warum hast du keinen Mitbewerb? Hey, das ist ja voll cool.
Ja, vielen Dank erstmal für die Ankündigung. Schön, dass ich hier sein darf. Was macht Road Ads Interactive? Wir bieten im Prinzip digitale Fahrzeugwerbung an. Heißt, wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Fahrzeugflächen allgemein zu digitalisieren und damit einfach eine sehr viel interessantere, bessere und messbarere Werbefläche zu schaffen. Heißt, was machen wir konkret? Wir haben ein spezielles Display entwickelt auf Basis von E-Paper. Das mag vielleicht dem einen oder anderen was sagen, wenn man zu Hause ein Kindle beispielsweise hat, E-Book-Reader, das ist exakt dieselbe Technologie. Wir haben das Ganze größer skaliert, haben tatsächlich die weltweit größten E-Paper-Displays gebaut mit 64 Zoll und dann noch eine kleinere Version mit 32 Zoll für Transporter und wir haben so verschiedene Sondergrößen auch. Und diese E-Paper-Displays werden eben an Fahrzeugflächen verbaut. Wir haben das entweder als Anbauteil oder aber auch mittlerweile häufiger als Fahrzeugintegration. Und wir können darauf digital, standortabhängig und in Echtzeit Werbung schalten. Das Besondere bei dem E-Paper ist, dass es eben voll straßenverkehrsordnungskonform ist. Sprich, ich darf mit diesem Display überall in Europa und letztendlich auch weltweit auf die Straße gehen.
Andreas, das soll schon was heißen in Deutschland, oder?
Weil das ist ja gar nicht so einfach, oder? Das war nicht so ganz einfach, das ist richtig. Und das war für uns eben auch besonders wichtig, dass wir hier nicht einfach irgendwie sagen, wir nutzen jetzt irgendeine Grauzone oder wir mogeln uns da irgendwo durch, weil natürlich Verkehrssicherheit einfach an erster Stelle steht. Sondern wir wollten eben wirklich eine Lösung schaffen, die sich einfach im Rahmen der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben bewegt und die wir auch guten Gewissens quasi auf die Straße bringen können. Und das Besondere bei der E-Paper-Technologie ist, man muss sich das vorstellen, das sind geladene Tintenpartikel, die werden über einen elektrischen Impuls ausgerichtet und stellen dann das Bild dar. Heißt, der Kontrast ist wirklich vergleichbar zu bedrucktem Papier oder einer bedruckten Fläche. Hat also technisch eigentlich mit einem Display relativ wenig bis gar nichts zu tun und braucht vor allen Dingen keine Hintergrundbeleuchtung. Heißt, wir sind keine lichttechnische Einrichtung und sind natürlich deutlich diskreter in der Darstellung, als es jetzt ein voll beleuchtetes, bewegliches LCD-Display wäre. Trotz allem haben wir halt die Möglichkeit, dass wir wirklich in Echtzeit Inhalte anpassen. Also heißt, wir können wirklich, je nachdem, wo sich das Fahrzeug gerade befindet, also an welchem Ort oder wie die Situation ist oder welche Uhrzeit, kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, können wir Werbeinhalte oder Informationen anpassen. Und das wird eben sehr, sehr gut wahrgenommen, weil ich bin am Fahrzeugheck, ich bin genau im Blickfeld der Autofahrer. Heißt, ich habe das Ding einfach immer vor Augen. Da zeigen Studien auch sehr gut, dass eben die Werbefläche einfach sehr, sehr gut wahrgenommen wird. Und gleichzeitig habe ich aber den Blick natürlich trotzdem auf dem Verkehrsgeschehen, weil es nicht irgendwas ist, was innerhalb meines Fahrzeugs stattfindet, Navi, Handy, so diese typischen Ablenker, sondern ich habe den Blick quasi auf der Straße. Und das macht die Sache sehr, sehr verkehrssicher, aber ermöglicht eben trotzdem am Fahrzeug wirklich effektiv zu werden.
So, Andreas, jetzt bin ich ein bisschen außerhalb von der Box denken. Das nächste Mal, wenn ich in den Semesterferien, das ist in Österreich die Zeit, wo alle Skilob fahren auf der Westautobahn, das ist die Autobahn, wo alle in die Berge fahren, hinter einem LKW nachfahren mit einem Display, könnte ich eigentlich in 2 Stunden das Buch lesen oder mir eine Animation anschauen. Ich fahre dann 80 km/h hinter dem LKW her und ich kann mich da unterhalten lassen.
Das wäre im Prinzip möglich, klar. Es ist bei uns so, dass wir eben, wir haben da verschiedene Ansätze. Zum einen verkaufen wir die Displays wirklich an Kunden mit eigenem Fuhrpark, die sagen, okay, ich habe hier einen eigenen Fuhrpark, ich möchte den werbetechnisch ein bisschen mehr nutzen. Viele haben ja bereits Fahrzeugfolierungen drauf und nutzen das dann vorwiegend zum Eigenmarketing. Wir haben es aber natürlich auch wirklich zu einer Refinanzierung, um einen weiteren Revenue Stream zu schaffen, in dem Moment, in dem die Leute das halt eben extern vermarkten. Da bieten wir selbst eine Werbevermarktung an. Das kann aber auch über Dritte passieren. Also wir sind dann letztendlich der Technikbereitsteller, Plattformbereitsteller. Und von daher hängt es natürlich auch ab, welche Inhalte darauf gezeigt werden. Wir haben ganz, ganz klassische Werbeanzeigen. Wir haben aber auch zum Teil Informationen, die auf den Displays erscheinen. Regulär wechselt die Anzeige alle 30 Sekunden. Also heißt, wir müssen uns auch hier so ein bisschen zurückhalten, was die Wechselfrequenz anbelangt, dass quasi der Verkehr nicht dauernd mit irgendwie was Neuem bespielt wird. Auch hier ist es natürlich der Verkehrssicherheit geschuldet. Aber ich kann dadurch natürlich schon sehr zielgerichtet Inhalte ausspielen. Und das, was du jetzt sagst, das ist natürlich genau richtig so. Ich kann hinter dem LKW herfahren und werde so ein bisschen bespielt. Und das macht die Werbefläche eben auch wirklich, wirklich attraktiv, dass die Leute sich halt bewusst angucken. Um da vielleicht ein Beispiel zu nennen, eine Kampagne, die wir jetzt eigentlich auch jedes Jahr verlängert worden ist von Burger King, die wirklich gezielt quasi ihre Restaurants an den Ausfahrten bewerben. Also heißt, da kommt, hey, hast du Hunger? Nächste Ausfahrt ist ein Burger King.
Ja, Wahnsinn, es gibt ja Möglichkeiten, das ist ja unverstörbar. Ja. Das heißt, auf der Autobahn kannst du jede Autobahnraststätte 50 Kilometer vor eine Anzeige schalten, wo Leute dann zur Autobahnraststätte
kommen. Ganz genau. Aber wenn ich jetzt wegdenke von, weil das eigentlich mittlerweile das ist, was wir mehr machen. Also wir verkaufen wirklich die Displays mehr an in Anführungszeichen Endkunden mit eigenem Fuhrpark, die es quasi für ihr eigenes Marketing nutzen. Weil auch hier muss man einfach sehen, ich habe eine wahnsinnig attraktive Fläche. Das machen sich viele gar nicht klar. Also so ein Fahrzeug macht irgendwie zwischen 350 und 500.000 Sichtkontakte im Monat. Also das ist richtig wertvoll. Und das verschenke ich häufig, mache da einfach irgendeine Folierung drauf, die ich die nächsten 5 Jahre nicht ändere, die relativ aussagelos ist, und kaufe mir dann externes Mediabudget ein. Das macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und so ein Display gibt einem einfach sehr, sehr, sehr viel Flexibilität. Ich kann da aktuelle Stellenanzeigen beispielsweise draufschalten. Ich kann auch irgendwo Image-Kampagnen machen. Wir haben gerade ein ganz cooles Projekt zum Beispiel mit Alba in Singapur. Die haben die Ausschreibung für, also es sind Entsorgungsfahrzeuge, ist quasi ja eine Entsorgungsfirma, und die haben die Ausschreibung für die komplette Müllentsorgung in Singapur gewonnen und hatten da so verschiedene Smart City Ansätze eben auch mit integriert. Und einer davon war, dass sie eben unsere Road Ads an ihren Entsorgungsfahrzeugen verbauen. Und die nutzen das überhaupt nicht für Werbeschaltung, sondern die nutzen das, um quasi die als reinen Informationskanal, um beispielsweise über Mülltrennung zu informieren oder über die Erfolge dieses neu aufgesetzten Entsorgungskonzepts. Also was haben wir da an CO2-Einsparungen? Wie viel umweltfreundlicher können wir den Müll verwerten? Welche Recyclingquoten haben wir etc.? Dass sowas wirklich in Echtzeit tagesaktuell quasi auf den Displays ausgespielt wird. Und da sieht man eben auch, wie vielseitig kann ich die Technologie nutzen. Wir bieten hinten dran die Plattform, bieten die API, bieten die ganze Ansteuerung. Also das muss gar nicht nur unbedingt Werbung sein. Das kann
auch Andreas, es ist ja wirklich spannend, was du sagst, Singapur. Wie alt bist du, Andreas?
Ich bin 29.
29, das heißt 2015 hast du diese Idee gehabt. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Oder wie, weiß nicht, habt ihr zu Hause einen Fuhrpark oder kommst du aus der Werbung? Oder man, das heißt, du hast mit 24 6 Jahre her? 23 warst du oder wie? Ja. Wie alt warst du? 23 mit der Unternehmensgründung. Sag mal ganz kurz. Wie bist du drauf gekommen?
Es war letztendlich so eine Schnapsidee, muss man so sagen. Also die Idee selbst ist auch tatsächlich noch viel älter als 2015. Ich habe damals noch daheim bei meinen Eltern gewohnt und mein Vater ist Teil der Geschäftsleitung bei der LGI Logistikgruppe, also heißt arbeitet in der Logistik. Und wir haben uns da am Abendbrottisch drüber unterhalten. So, ja, wir haben hier irgendwie einen Haufen LKW und die haben eigentlich auch wahnsinnig viel Fläche und die sind den ganzen Tag auf der Straße, jeder sieht die. Warum nutze ich das denn eigentlich nicht besser? Was kann ich denn damit nicht eigentlich irgendwas machen? Und wir haben dann halt so ein bisschen hin und her überlegt und sind zu dem Punkt gekommen, dass einfach der Hauptgrund, warum sich LKW-Werbung relativ schwierig vermarkten lässt oder vielleicht Fahrzeugwerbung im Allgemeinen, ist, dass sich die Fahrzeuge einfach bewegen. Sprich, ich habe halt jetzt einen LKW, der fährt heute los in oder fährt heute morgen los in Stuttgart und fährt dann irgendwie über Österreich nach Ungarn. So, in dem Moment, in dem der halt spätestens, wenn er die ungarische Grenze passiert, ist halt irgendwo die deutschsprachige Werbung, die da drauf ist, nicht mehr so richtig wertvoll. Heißt, ich verliere da einfach viel. Und im Blick, wie können wir das denn digitalisieren? Was können wir da machen? Und haben die Idee dann auch wieder relativ zügig verworfen, weil wir halt gesagt haben, gut, sowas willst du machen, du kannst ein Display ranschrauben, da kommt man irgendwie relativ schnell drauf, aber das ist eben nicht straßenverkehrsordnungskonform, es gibt da eigentlich keine wirkliche Lösung. Und dann habe ich Jahre später, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Märchen, aber das war tatsächlich so, habe ich in meinem Kindle gelesen und hatte so ein bisschen diese Idee immer noch im Kopf und dachte, hey, das ist doch die Technologie, so, das ist nicht beleuchtet, ich kann das trotzdem digital ansteuern, das muss sich auch irgendwie hochskalieren lassen, das kann nicht sein, dass es das nur in so klein gibt. Vielleicht müssten wir da einfach mal irgendwie was machen. Und ich bin dann losmarschiert, habe mir kleine E-Paper-Displays besorgt. Man sieht ihn tatsächlich auch noch direkt hier hinter mir stehen. Also ist für den Podcast ist natürlich blöd, aber dieser kleine LKW, den du im Hintergrund siehst, war das allererste Modell, wo wir es in einem Spielzeug-LKW eingebaut haben, kleine E-Paper-Displays und gesagt haben, guck mal, so könnte das aussehen am Fahrzeug. Und ich bin dann mit dieser Idee zu dem Startup Weekend Rhein-Neckar gegangen. Auch da bin ich durch Zufall rangekommen, habe ich in der Uni irgendwie den Aushang gesehen und dachte, komm, da gehst du jetzt mal hin. Ich hatte zuerst überlegt, die Leute wollen doch irgendwie Apps, so kein Mensch will dich jetzt hier sehen mit deinem Spielzeug-LKW. Aber habe mich dann eben doch durchgerungen und das und das gemacht. Und das war dann eben da in dem Moment schon irgendwie sehr, sehr erfolgreich. Es war so Wettbewerb aufgezogen, ich habe dieses Wochenende gewonnen. Ich war da zum ersten Mal im Kontakt, welche
aktives... Sag mal ganz kurz, wo bist du da hingekommen?
Startup Weekend Rhein-Neckar heißt es.
Das hast du gewonnen?
Ja. Das ist ein ganz cooles Format. Das gibt's weltweit, meine ich. Und die Idee ist, Leute quasi zu Gründungen zu bewegen, in die Startup-Kultur einzuführen. Und das Format finde ich tatsächlich sehr, sehr smart. Also das ist ein Wochenende, wie der Name schon sagt. Man geht dahin, entweder man hat irgendwie selbst eine Idee dabei oder auch nicht. Man interessiert sich nur einfach generell so. Und dann werden direkt am Anfang quasi alle Ideen, also wenn Leute was einbringen wollen, werden alle Ideen gepitcht. Und man findet sich dann in diesem Wochenende quasi in Kleingruppen zusammen. Meist so 4-5 Leute und arbeitet dann an dieser Idee, guckt, dass man vielleicht schon einen kleinen Prototypen baut, dass man einen Businessplan aufstellt etc. und präsentiert dann quasi am Ende wieder vor einer meist relativ honorigen Jury von irgendwie lokalen Business Angel, Startup-Acceleratoren etc. Und kriegt dann da schon relativ gutes Feedback. Und
Hast du Investitionen bekommen?
Wir haben 2 Business Angel drin, ja. Allerdings alles in einem relativ überschaubaren Maßstab. Das war bei uns auch eine Sache, die uns irgendwo wichtig war. Wir wollten kein klassisch Venture-getriebenes Startup sein, sondern wir hatten gucken, dass wir da aus eigener Kraft irgendwo wachsen können.
Okay, und warum?
Einfach damit man ein bisschen die Kontrolle behält. Also ich wollte nicht unbedingt so abhängig sein von externem Geld und von und dann auch so fremdbestimmt. Ich meine, das muss nichts Schlechtes sein. Also das war nur einfach eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Wenn man eben sehr schnell wächst und wenn man sehr schnell und viel mit Venture Capital und externem Geld arbeitet, dann führt es meist dazu, dass man eben auch immer neues Geld braucht. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich das eigentlich nicht sehe als dass ich das nicht den ganzen Tag machen will, quasi in immer neuen Investorengesprächen sitzen, immer neues Geld anwerben, sondern dass ich schon eher auch am Produkt, an der Firma arbeiten will und da einfach mehr operativ drin sein möchte.
Andreas, sagen wir ganz kurz, ich meine, wenn ich das so anhöre, diese klassische Startup-Geschichte, ich bin ja auch immer wieder interessiert an solchen Startups. Man hat in Deutschland die Sendung der Höhle der Löwen, in Österreich jetzt 2 Minuten, 2 Millionen.
Ja.
Es ist spannend, dass du da hier echt einen anderen Weg eingeschlagen hast, weil es hätte ja sein können, dass du da Millionen von Geldern einsammeln hättest können und vielleicht die Firma schon größer gewesen wäre. Bist du zufrieden dort, wo du bist?
Ich bin sehr zufrieden, wo ich bin, ja. Also ich war ja sogar in der Höhle der Löwen.
Du warst in der Höhle der Löwen?
Ja, ich war in der Höhle der Löwen. Ich habe dort auch einen, ich habe dort tatsächlich auch einen Deal bekommen gehabt mit Maschmeyer und Kofler. Wir haben im Endeffekt aber das Investment dann nicht gemacht, weil wir uns einfach in einigen Details nicht einig geworden sind, wo da genau die Reise hingehen soll. Ja, aber das ist eben genau so eine Entscheidung, wenn man dann sieht, okay, ich habe selbst vielleicht ein bisschen eine andere Vorstellung. Das war in dem Fall, wir wollten ein bisschen stärkeren Fokus auf Hardware legen, wodurch auch das Businessmodell entstanden ist, was wir jetzt haben, dass wir unser Produkt wirklich auch als eine Art White-Label-Lösung anbieten, weg von Werbung, nicht zu sehr nur auf die Werbevermarktung gehen. Ja, und wenn man dann eben zu sehr fremdbestimmt ist durch externe Investoren, dann kann man sowas vielleicht gar nicht so umsetzen und rennt dann im Zweifelsfall in eine falsche Richtung. Also wer weiß, ich kann es nicht sagen, vielleicht wäre es genau die richtige Richtung gewesen, aber aus meiner Sicht damals 2018 eben wäre es die falsche Richtung gewesen. Und von daher bin ich froh, die Entscheidung so getroffen zu haben, und bin ich froh, wo man jetzt steht. Auch wenn einem natürlich, also das ist auch völlig klar, das Leben ist natürlich im Zweifelsfall ein bisschen einfacher, wenn man sehr viel mehr Geld im Rücken hat und vor allen Dingen fremdes Geld im Rücken hat. Das ist sicherlich, da schläft man sicherlich an einigen Stellen ruhiger, als wenn es um die eigene Kohle geht.
Wie siehst du deine Firma in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Weil mein erster Eindruck ist, mein Bauchgefühl sagt mir, du hast ja einen Markt, der ist ja riesig groß, geschweige denn, wenn du jetzt sagst, Singapur kommt dazu, eine internationale Expansion ist natürlich auch, steht auch ganz oben. Was ist so dein Plan die nächsten 5 bis 10 Jahre?
So, wir wollen einfach das Thema generell nach vorne bringen. So, das ist, wir sind aktuell der führende Anbieter für solche digitale Fahrzeugwerbung, haben keine direkten Wettbewerber. Das liegt sicherlich dran, dass wir sehr früh mit dem Thema angefangen haben. Also wir haben, als wir 2015 gestartet haben, gab es E-Paper-Displays in der Größe einfach nicht. Also wir haben da einfach einen zeitlichen Vorteil, haben eigene Verfahren entwickelt, das ist ein selbstentwickeltes Optical Bonding Verfahren etc. Und das schafft uns schon einfach eine Stellung, die ich so gerne auch beibehalten wollen würde. Und von daher wollen wir da der führende Anbieter bleiben. Es wird da sicherlich auch Nachahmer geben. Und wir wollen einfach generell das Thema digitale Fahrzeugwerbung einfach größer und präsenter machen, als es jetzt ist.
Andreas, größer, präsenter, weiter. Ich bin jetzt ein bisschen lästig, das weiß ich an dieser Stelle. Was ist in 5 Jahren? 10 Vertriebsleute in den USA, Indien, Japan, Italien, Frankreich oder 500 Mitarbeiter oder den deutschen Markt mit, keine Ahnung, 10% der LKWs fahren mit einem Paper-Display, was sind so, ein bisschen konkreter machen?
Das ist jetzt gut. Ich habe tatsächlich keinen konkreten 5-Jahres-Plan. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich gucke jetzt in meine Excel und dann kann ich genau sagen, gut, in 5 Jahren stehen wir hier. Es ist auch die Frage, ist es realistisch, dass 10% der LKW mit unseren Displays ausgerüstet sind? Wahrscheinlich nicht. Einfach weil es bessere Flotten gibt, weil es Strecken gibt, die so für die es einfach nicht geeignet oder nicht notwendig ist. Was allerdings hoffentlich in 5 Jahren so ist, dass wenn man, und das ist natürlich wünschenswerterweise egal wo auf der Welt, wenn man vor die Tür tritt und über die Straße fährt, dass einem daneben ein Rodents-Display begegnet. Ob das dann an 10% der LKW ist oder an 5% der LKW, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber dass es einfach ein Thema ist, was man nicht irgendwie vielleicht zufällig mal irgendwo sieht oder in der Stadt, wo man jetzt eben präsent ist, mal sieht, sondern dass es wirklich, egal wo man hinkommt, einfach ein völlig normales Bild ist, dass Fahrzeuge eben mit Displays ausgerüstet sind.
Und was wächst du pro Jahr, dein Umsatz?
Wir haben unseren Umsatz, gut, 2020 ist es natürlich ein bisschen fies. Da haben wir, da ja, hat Corona irgendwie zugeschlagen, da war jetzt kein besonderes Wachstum da. Aber wir haben davor tatsächlich unseren Umsatz eigentlich immer verdoppelt.
Jedes Jahr.
Ja. Das wird man jetzt so wahrscheinlich nicht beibehalten können. Aber wir sind eben gerade wirklich in einer, auch in einer sehr spannenden Phase, beziehungsweise wären 2020 in einer sehr, sehr spannenden Phase gewesen. Weil wir einfach viel von Pilotprojekte einfach überführen in produktive Rollouts. Wir haben 2019 ganz, ganz viele Pilotprojekte angestoßen. Also hier mal irgendwo 3, 4, 5, 10 Displays verkauft, hier das mal getestet, da mal irgendwie eine Fahrzeugintegration gemacht. Wir machen da auch viele, viele Sachen, die eben so gar nicht auf der Straße auftauchen, einfach weil ja, wir zum Beispiel für die großen Automobilisten häufiger mal Display-Integrationen machen. Das sind halt meist so, ja, Projekte, die noch so ein bisschen unter Verschluss gehalten werden. Sowas machen wir auch. Aber das sind einfach alles Dinge, die dann quasi irgendwann in den Rollout kommen.
Und Andreas, was ist denn die größte Herausforderung dann? Alles das unter den Hut zu bringen? Hängt viel an dir?
Es hängt schon noch relativ viel an mir. Das ist sicherlich eines der Dinge, wenn man sowas gründet und dann vor allen Dingen das eben bootstrappt und nicht von Anfang an irgendwie sich einen Stab an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aufbaut, sondern da eben guckt, dass man möglichst also kostensparend viel selbst macht und da dann eben Verantwortung abzugeben und Kompetenzen auch weiterzugeben, das ist schon eine große Herausforderung, muss ich sagen. Also ich habe viel der Technik eben tatsächlich selbst gebaut, also ich bin irgendwo Techie, hab die Software geschrieben. Und von daher ist man da eben einfach auch gerade wenn es ins Detail geht, eben auch nach wie vor involviert. Und das ist ja, das ist ein Thema und das ist eine Herausforderung. Das ist vor allem dann eine Herausforderung, wenn man eben wächst, weil man dann natürlich nicht mehr überall sein kann und das auch ja gar nicht unbedingt die Zielsetzung ist.
Ist auch eine internationale Expansion geplant?
Ja, wir sind eben dran, dass wir unsere Displays auch, Singapur ist eben ein Beispiel. Wir haben auch in Europa natürlich jetzt Displays in der Schweiz, in den Niederlanden, in Ungarn. Da muss man eben noch so ein bisschen gucken. Es macht, das ist meist nicht unbedingt zweckdienlich, dann dort quasi eine eigene Firma irgendwo aufzubauen, sondern dass man das wirklich dann mit irgendwo Handelsvertretern vor Ort macht, beziehungsweise einfach ein Direktgeschäft. Da muss man eben mal schauen, wie man dann da genau hinskaliert. Aber so wie sich es jetzt im Moment abzeichnet, ist wirklich die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen, die dann eben auch lokal schon ein gewisses Netzwerk haben, einen gewissen Kundenstamm haben, macht da einfach sehr viel Sinn.
Unser Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt, und wir sind ja bekannt, ein Riesennetzwerk zu haben, nicht nur in Deutschland, Österreich, sondern in vielen Ländern der Welt. Was wären so deine Kontaktwünsche, wenn du sie äußerst, weil du weißt ja nie, wer wen kennt, und vielleicht gibt es, wenn er sagt, hey, ich kenne da wen, das wäre der passende Partner für dich in wo?
Also was für uns immer spannend ist, sind einmal Unternehmen mit eigenem Fuhrpark, die aber gleichzeitig zumindest eine gewisse Affinität zu Werbung haben. Also beispielsweise kommunale Betriebe, die Nahverkehr anbieten, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, die machen heute schon sehr viel Werbevermarktung. Und da können wir gut eben unsere Displays platzieren, die haben dann einen absoluten Mehrwert von, können da selbst Werbung drauf vermarkten und erweitern dadurch quasi einfach ihr Inventar.
Sowas ist super. Darf ich dich bitten, konkreter zu sein? Welche Stadt, welcher Betrieb? Das ist, je konkreter du bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit.
Je konkreter ich bin, desto besser ist es, ja. Wir probieren gerade tatsächlich, also Stadt ist schwierig, aber wir probieren gerade tatsächlich auch so ein bisschen ins Ausland zu linsen und gerade im europäischen Ausland, weil es einfach für uns sehr, sehr, sehr geschickt ist. Was wir da brauchen, sind Partner, die entweder Zugriff auf große LKW-Flotten haben oder Fahrzeugflotten haben oder sagen, okay, das ist für mich ein interessantes Medium. Ich bin beispielsweise eine Werbeagentur. Ich kann mir das gut vorstellen, da lokal die Vermarktung zu übernehmen. Und Rodets tritt in dem Moment wirklich nur noch als Technologie-Provider auf. Weil das für uns einfach eine Rolle ist, die sehr viel Sinn macht, weil wir die Sachen sehr gut hyperlokal vermarkten können. Sprich, ich habe eine Werbeagentur, die in Wien sitzt sagt, ich kann mir das gut vorstellen in Wien. Ich habe jetzt nicht direkt Zugriff auf Fahrzeugflotten, aber ich weiß, ich könnte da und die Kunden und könnte das da gut vermarkten. Rodets, lass uns doch mal ins Gespräch kommen. Ihr baut hier Fahrzeugflotten auf, baut da Displayflotten auf und wir übernehmen dann nachher die Vermarktung für euch. Sowas.
Andreas, wie viele Werbeagenturen schätzt du, haben wir bei BNI weltweit dabei?
Oh, keine Ahnung. Es gibt
ich weiß es auch nicht.
Ja, aber da wird sicherlich einiges dabei sein.
Und wir sind in über 70 Ländern vertreten. Also ja. Wenn ich dir helfen kann, damit einen Kontakt oder liebe Zuhörer, wenn ihr dem Andreas helfen könnt, ich glaube, er würde sich darüber freuen. Wir verlinken natürlich deine Kontaktdaten in den Shownotes, aber es ist ein hochspannendes Produkt. Da bin ich überzeugt davon, dass es normal werden wird, solche Ads zu sehen. Und immer gerade überlegt, eigentlich müsste man ja sagen, auf Hauptverkehrsstraßen müsste ja sehr ganz einfach sein, Werbung zu schalten, und da müsste die Werbung auch teurer sein als wir auf einer Landstraße. Also das, ja, das ist komplett so, also den Kopf einmal herumzubekommen, wie man an das Thema rangeht, ist schon mal spannend.
Wir machen da sogar was ganz Spannendes, weil wir uns genau dieses Themas angenommen haben, was generell eine Herausforderung ist in der Außenwerbung. Wie viele Leute sehen eigentlich meine Werbung? Ich habe relativ wenig Messbarkeit. Und wir haben probiert, das messbar zu machen. Heißt, jedes unserer Displays misst, wie viele Sichtkontakte werden denn aktuell gemacht. Und das ist eine ganz interessante Technik. Wir setzen ein WLAN-Netzwerk auf und können darüber wahrnehmen, wie viele Handys gerade da sind. Heißt, ich kann nachher, du hast eine Anzeige geschalten und ich kann dir dann sagen, okay, die Anzeige wurde eben von 12 Leuten gesehen oder nur von 5 oder von gar niemandem. Und das gibt uns eben dann die Möglichkeit, wirklich auch auf Sichtkontaktbasis oder auf Tausender Kontaktpreisbasis abzurechnen. Sprich, es ist dir nachher völlig egal, ob das auf der Landstraße gezeigt wird oder auf der Haupt- oder auf einer Autobahn, weil du sowieso nur für Leute bezahlst, die es sehen. Und es gibt Außenwerbung einfach eine Messbarkeit, die so bisher nicht da war.
Andreas, bist du dir sicher, dass du keine Investoren haben möchtest oder keinen Partner, der das in den nächsten 5 Jahren so groß macht, dass du das nächste Unicorn sein wirst?
Also ich sag mal, ich verweigere mich da auch nicht. Das muss man auch ehrlich sagen. Es ist nur, wie gesagt, das war tatsächlich einfach eine persönliche Entscheidung, dass ich nicht die ganze Zeit quasi aktiv hier auf der Suche sein möchte. Aber gerade wenn ich auch davon spreche, dass man Partnerschaften aufbaut, gerade auch im Ausland, wenn da jemand ums Eck kommt, der sagt, okay, ich hab vielleicht selbst einen Fuhrpark, ich bin selbst eine Agentur, so wir können das hier und hier aufbauen, dann bin ich der Letzte, der sich da verweigert und sagt, nee, ich möchte denjenigen dann nicht auch noch irgendwie vielleicht an der Firma beteiligen oder man baut hier ein Joint Venture auf. Also sowas ist völlig klar. Ich habe nur einfach meine Rolle nicht so sehr darin gesehen, quasi ständig aktiv auf der Suche nach neuem Geld zu sein.
Gratulation zu deinem Geschäft. Sag mir noch, weil wir sind fast am Ende angelangt unseres Podcasts, sag mir noch mal ganz kurz, was ist denn dein Tipp für Leute, für junge Unternehmer oder für auch Unternehmer, die sich verändern wollen, was neu zu starten? Was ist so dein größtes Learning? Das ist ein bisschen eine breite Frage, ich weiß, aber was sagst du jetzt, wenn du reflektierst für dich die letzten, sage ich mal, was sind das dann, 6, 7 Jahre?
Ja.
Was war dein wichtigstes Learning? Was sagst, den Fehler mache ich kein zweites Mal und das würde ich mehr verstärken?
Ich glaube, man darf keine Angst haben, über seine Idee zu sprechen. Das klingt wie eine Plattitüde irgendwo, aber das bremst einen extrem, wenn man quasi ständig Angst hat, okay, jemand kann mir das irgendwie klauen oder ich muss mich da irgendwie absichern oder dann hindert das einen sehr, sehr viel. Klar, wenn ich jetzt was habe, was irgendwie voll patentfähig ist und so, dann ja bitte meld erstmal dein Patent an und dann red drüber, alles fein. Aber du kommst immer irgendwo an den Punkt und die meisten Geschäftsmodelle sind eben schlicht und ergreifend nicht patentierbar oder nicht schützbar. Und spätestens in dem Moment, in dem du am Markt bist, hast du offen darüber gesprochen und musst du offen darüber sprechen, weil du musst es deinen Kunden erklären. Und dann kann auch jemand kommen und kann das kopieren. Aber ich glaube, davor darf man keine Angst haben, weil das Einzige, wozu das führt, ist, dass man eben nicht drüber redet, dass man sehr viel Zeit verliert, dass man irgendwie lang rummacht, mit irgendwelchen Leuten irgendwelche NDAs aufzusetzen, Leute verkrault. Macht es nicht. Also legt los, redet mit Leuten drüber, holt euch früh Feedback ein, guckt, dass ihr, gerade wenn es darum geht, Software zu bauen, dass ihr die häufig iteriert, dass ihr da immer wieder Feedback-Schleifen dreht und dass ihr dann auch relativ schnell probiert, Sachen irgendwo am Markt zu testen, um einfach keine Zeit zu verlieren, beziehungsweise um nicht zu lang irgendwo in die falsche Richtung zu rennen. Und ich glaube,
sehr schön, es ist ein sehr schöner Tipp, weil wie oft passiert es, dass man sich sein Produkt perfekt machen möchte, absichern möchte, dass es ja keiner nachmacht, aber ich habe noch keinen einzigen Kunden gewonnen oder ich habe nur wenige Kunden und sehr schöner
Tipp. Ich habe im dümmsten Fall ein Produkt gebaut, was für mich völlig perfekt ist, was aber niemand haben möchte. Also das muss man sich vielleicht auch ab und zu sagen, dass du selbst nicht dein Kunde bist. Also du hast ganz andere Voraussetzungen. Du baust das mag funktionieren. Du kannst ein Produkt bauen, was für dich perfekt ist und für alle anderen perfekt. Es kann aber auch sein, dass du komisch bist und dass du nicht der Norm entsprichst. Und dann baust du was nicht allen gefällt. Ja, und dann ist es sicherlich so, dass man einfach ja Durchhaltevermögen braucht. Ich glaube, wenn man gründet und sich selbstständig macht und dann irgendwelche Geschichten liest von Leuten, die in den ersten 2 Jahren das Ding durch die Decke gedrückt haben und dann verkauft haben und schwer reich sind und jetzt irgendwo auf den Bahamas liegen, dann ist es schön und dann kann das passieren, aber das hat sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Und ich glaube, dass ein ganz entscheidender Teil ist, dass man irgendwo beharrlich bleibt, dass man sein Ziel vor Augen hat und sich dann immer wieder überlegt, so wie komme ich denn dahin? Wie muss ich vielleicht den Weg verändern? Wenn es jetzt gerade mal nicht so läuft, warum läuft es denn nicht? Und liegt das an mir? Liegt das am Produkt? Ist das vielleicht einfach Zufall? Muss ich mich da einfach durchbeißen? Also diese Unternehmensgründung und Unternehmensentwicklung und die Selbstständigkeit, je nachdem, die wird nicht immer schön sein, sondern also, die wird auch sehr, sehr anstrengend sein. Und das muss man aber, glaube ich, auch annehmen. Und da darf man sich dann auch im Zweifelsfall nicht verrückt machen.
Eines kann ich sagen, deine Geschichte inspiriert mich, weil am Ende des Tages du eine Marktlücke gefüllt hast und die auch echt weiter treibst. Und das, ich bin ja Unternehmer auch schon seit meinem 22. Lebensjahr und ich denke mir immer wieder, bin ich angstgetrieben oder bin ich chancengetrieben? Und am Ende des Tages gibt es so viele Möglichkeiten heutzutage, was Neues zu tun. Ja. Man braucht die Passion dafür und das merke ich bei dir. Also du lächelst beim Sprechen, du hast eine wahnsinnige positive Ausstrahlung, das ist schon mal viel, viel wert. Ich sage immer, Passion erkennt man an den Speicheln in den Mundwinkeln, wenn man über sein Produkt spricht oder über sein Unternehmen spricht, und das sehe ich definitiv. Andreas, ich hätte noch ein paar Fragen an dich, weil du ein bisschen Techie bist. Welcher Kauf eines Produktes oder Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen 6 Monaten positiv beeinflusst oder dein Leben positiv beeinflusst? Welchen Kauf eines Produkt oder Dienstleistung, vielleicht auch digital, ich weiß es nicht.
Jetzt muss ich nachdenken. Produkt oder Dienstleistung unter 100 Euro.
Kann was Fun, kann was für Spaß sein, kann was für dein Unternehmen sein, für dein Leben sein.
Ja, ich hatte doch vor kurzem irgendwas, was ich mir gekauft hatte, wo ich dachte, das ist richtig. Ja, ich habe eine neue Pfanne. Das klingt jetzt ganz bescheuert.
Was kann die Pfanne?
Die hat einen Kupferkern. Und dadurch wird die Wärme sehr viel gleichmäßiger übertragen. Und das ist tatsächlich der Hammer. Und ich muss zugeben, dass ich sehr viel begeisterter von dieser Pfanne bin, als man das vielleicht annehmen könnte. Aber ich koche sehr gern in meiner Freizeit und ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und anscheinend die ganzen Sterneköche kochen alle mit Kupferkernpfannen und man fühlt sich eben sofort als wenn man Gordon Ramsay. Ist man natürlich nicht, aber das macht sehr viel Freude und das hat mein Leben zum Positiven verbessert.
Welches Buch hast du am meisten an andere Personen geschenkt und warum? Wenn du Bücher schenkst.
Ich schenke tatsächlich selten Bücher. Welches Buch habe ich geschenkt?
Na, wenn du kein Buch geschenkt hast, ist es vollkommen
okay. Nee, also das ist tatsächlich was, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu jung, um Bücher zu schenken. Bücher, die ich gern empfehle, das ist vielleicht eher was. Ich finde tatsächlich alles, jetzt mal ganz aktuell, alles, was Sophie Passmann so schreibt, finde ich recht interessant. Weil das ist gut geschrieben und gibt einem einfach nochmal eine schöne Perspektive, gerade als Mann, weil sie eben sehr viel über Feminismus schreibt, über die Rolle der Frau, über so. Das finde ich interessant, da einfach so einen Blickwinkel zu bekommen. Also das würde ich jedem empfehlen, kann man gut runterlesen, ist angenehm geschrieben, aber bringt einen tatsächlich weiter. Ansonsten, klar, sind Autobiografien immer interessant. Ich habe, was ich wirklich Leuten ans Herz legen würde, ist die Geschichte von Richard Branson, also vom Virgin-Gründer.
Das ist so interessant. Ich habe alle Bücher von Richard Branson gelesen, glaube ich, aber ich in der Alter war. Ich kenne alle.
Ja. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool, wie er da vorgegangen ist. Auch diese Rock'n'Roll-Mentalität, die da transportiert wird. Das ist schon sehr, 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 sehr inspirierend.
Genau, Andreas, ich habe da noch eine Frage. Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit, Geld oder Energie?
Energie.
In was?
Ich denke in meine Firma, auch wenn es jetzt vielleicht platt klingt, aber es geht eben nicht nur darum, Geld oder Zeit zu geben, sondern auch wirklich Energie, Herzblut, Krebs da reinzustecken. Und dann merkt man eben auch, dass das Dinge erfolgreich macht und dass hinten raus ein Ergebnis kommt und dass es sich irgendwo auszahlt, dass man da eben auch so viel von sich selbst reingegeben hat. Und klar, Energie ist ja irgendwo auch stark mit Zeit verknüpft. Da ist mal die ein oder andere schlaflose Nacht oder das durchgearbeitete Wochenende dabei. Aber man sieht dann eben auch, okay, das trägt Früchte, ich habe jetzt was geschaffen, ich habe was in den Händen, was irgendwie gut ist und was mich dann auch langfristig weiterbringt.
Sehr gut. Ich würde gerne mal was trinken gehen mit
Elon Musk.
Elon Musk.
Ja.
Genius Elon Musk. Das ist ja Ausnahmemensch, muss man absolut, ganz klar sagen.
Absolut. Also das er fasziniert, weil er auch irgendwo polarisiert. So, das ist sicherlich alles auch irgendwo streitbar. Aber ich finde diese wahnsinnige Überzeugung, die er einfach hat von Dingen, die er tut. Und das wirklich, was wirklich an Wahnsinn grenzt. Also zu sagen, okay, ich verkaufe meine Firma, bekomme da 100 Millionen für und 40 davon stecke ich in Tesla und 60 stecke ich in SpaceX oder anders.
Ich weiß es Wahnsinn, nicht. Ja.
Und da habe ich einfach nichts mehr. Also klar, das ist auch eine schöne Geschichte. So, ich denke, er wird sicherlich immer irgendwo sein Auskommen gehabt haben. Aber so dedicated zu sein und so sehr dran zu glauben, was man selber schaffen kann und was vielleicht die Menschheit auch irgendwo schaffen kann, das fasziniert mich sehr. Und dann vor allen Dingen auch dieses große Ganze im Blick zu haben, wo ich sagen muss, da kaufe ich ihm auch ab, dass das nicht nur Marketing ist. Also ich glaube wirklich, dass es ihm darum geht, die Welt irgendwo auf seine Art besser zu machen.
Definitiv.
Ich glaube, das wäre einfach eine, das ist natürlich ein frommer Wunsch, so das wird wahrscheinlich nie passieren, aber das wäre was mich einfach, wo mich auch mal interessieren würde, wie so jemand denn mit dir was trinken geht. So, zieht er das in 5 Minuten runter, weil er weg muss, oder nimmt er sich die Zeit, oder, also das,
Andreas, und das ist eine spannende Frage, weil immer wieder wir bei uns im Netzwerk auch hören Kontaktwünsche, wo ich sage, wen möchtest du kennenlernen? Und da kommen natürlich die spannendsten Kontaktwünsche zusammen, wie zum Beispiel, ich möchte Elon Musk kennenlernen oder ich möchte den Didi Mateschitz von Red Bull kennenlernen. Mhm. Und die Frage, die du gestellt hast, wenn ich den Termin bekomme, weil du weißt nie, wer wen kennt, das ist für mich faszinierend. Wir haben eine Geschichte gehabt, wo ein Unternehmer aus einer unserer Unternehmergruppen gefragt hat, er möchte Kontakt zum Vorstandsvorsitzenden von SAP haben. Ich glaube, das war der Herr Hopp, ist das richtig? Mhm. Oder war er, ist er, weiß ich nicht, ja. Oder Gründer. Und dann denkst du, sitzt in einer Unternehmergruppe, wo viele KMUs drin sitzen, sitzt da einer drin, der den Kontakt zum Herrn Hopp hat.
Ja.
Und da sitzt die Reinigungsfee drin und sagt, ich reinige sein Haus 2-mal in der Woche, ich treffe den mindestens 1-mal in der Woche. Wenn du möchtest, kann ich ihn gerne darauf ansprechen, ob er mit dir auf einen Kaffee geht. Und das ist der erste Schritt. Das Thema ist dann, sitzt er vor mir, weil er ganz einfach sagt, er macht den Gefallen der Reinigungsfee, weil die einfach einen super Job für ihn macht, schon seit Jahren. Und der ihr vielleicht ihr einen Gefallen schuldet. Die Frage ist, welchen Mehrwert bringst du dem Elon Musk, dem Herrn Hopp oder wer auch immer dein Gesprächspartner ist? Und wenn das nicht klar ist, bist du in 3 Minuten aus dem Gespräch draußen, klar, weil die Leute haben so viele Anfragen. Schön, dass du das gesagt hast, aber die Kontakte bekommt man, da bin ich überzeugt davon. Die Frage ist, welchen Mehrwert bringst du dem Elon Musk?
Aber das ist jetzt... Das kann ich sogar sehr konkret sagen. Wir arbeiten gerade an Display-Integrationen. Und wir sind in der Lage, Displays direkt in Fahrzeugflächen zu integrieren. Und als kleinen Showcase, an dem wir gerade arbeiten, haben wir ein Display in eine Tesla Model S-Tür integriert. Also sprich, ich habe nicht mein Anbauteil, sondern ich habe die Model S-Tür und direkt in der Tür ist eben eins unserer E-Paper-Displays. Und ich denke, dass das ein ganz spannender Use Case ist, gerade im Hinblick auf Robotaxis, auf Carsharing, wenn man hier einen Revenue-Stream schafft, weil das einfach ein bisschen schicker aussieht, wenn ich das direkt im Auto habe, als wenn das über irgendwelche Dachträgersysteme oder wie auch immer, wie Taxi-Werbung heute gemacht wird,
umgesetzt. Aber Andreas, du weißt eh, was dann passiert. Wenn Elon Musk dann mit dir spricht und sagt, das ist eine coole Geschichte, sagt er, 20 Millionen, ich nehme deine Firma mit.
Da muss man sich einig werden an dem Punkt.
Liebe Kollegen, die zuhören, liebe Zuhörer, lieber Andreas, danke für dieses echt inspirierende Interview, hat mir echt Spaß gemacht. Unser Podcast heißt Wer gibt, gewinnt und es geht darum, andere Leute zu inspirieren, ihnen weiterzuhelfen. Und ich bin davon überzeugt, dass man, wenn man einer Person pro Tag weiterhilft, mit Rat, Tat, Empfehlung, Kontakt, was auch immer, dass die Welt zu einem besseren Platz wird. Und Andreas, du hast mich heute inspiriert, definitiv. Also ich bin überzeugt davon, dass wir dich irgendwo vom Handelsblatt runterlachen, wo du sagst, ich habe es geschafft oder schaut mal, was ich verändert habe. Da bin ich überzeugt. Aber merkt euch diesen Namen, Andreas Wiedmann. Herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörer, sollte euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen haben, dann liked zu uns, abonniert zu uns, empfehlt uns weiter. Solltet ihr Kontakte haben für den Andreas, was auch immer die Kontakte sind, ich glaube, der freut sich drüber zu Kontakten zu Werbeagenturen, die gerne Flächen vermieten, beziehungsweise dieses innovative Konzept weitertreiben oder zu Eigentümern von Fuhrparks, die ganz einfach einen neuen Schritt in die Innovation gehen wollen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
Ich wünsche euch was. Helft bitte einer Person pro Tag weiter. Dann haben wir schon was gut gemacht. Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de/Unternehmerfrühstück.